Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei ihrer Jahreshauptversammlung in Rostock wählt die Deutsche Forschungsgemeinschaft morgen einen neuen Chef oder eine neue Chefin. Für uns der Anlass, gleich mal nachzufragen, wie es gerade so läuft bei der DFG und was sich da vielleicht dringend mal ändern müsste.
Wir werden sehen, wie mutig tatsächlich die DFG am Ende ist. Sie ist bekannt für ihre Stabilität, sie ist nicht immer bekannt für ihre Schnelligkeit.
Mehr dazu gleich. Außerdem erklären wir, warum man den Aussagen von Musikforschern nicht immer trauen sollte. Einer Studie zufolge verwechseln die nämlich oft Korrelation und Kausalität. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Ein Musikinstrument zu lernen ist für Kinder nicht immer das reine Vergnügen. Aber viele Eltern pochen dennoch auf Klavierstunden oder Blockflötenunterricht, weil sie überzeugt sind, dass Musizieren fördert bei meinem Sprössling auch andere kognitive und soziale Fähigkeiten. Schließlich gibt es Studien, die belegen, dass Musikmachen klüger und erfolgreicher macht. Denken die Eltern. Stimmt aber gar nicht. Denn Musikforscher ziehen offenbar leider oft voreilige Schlüsse. Christoph Trösser berichtet.
Wer herausfinden will, was es Kindern bringt, wenn sie früh lernen, ein Musikinstrument zu spielen, der müsste zufällig eine Reihe von ihnen auswählen. Die einen bekommen jahrelang Unterricht, die anderen nicht. Doch das ist nicht praktikabel. Stattdessen vergleicht man Kinder, die schon ein Instrument lernen, mit anderen, die keinen Musikunterricht haben. Und das beweist eigentlich gar nichts, sagt Glenn Schellenberg.
Man findet all diese Zusammenhänge zwischen Musikunterricht und nicht-musikalischen Fähigkeiten. Aber das bedeutet nicht, dass die Übung einen klüger macht, die Sprachfähigkeiten oder das Gedächtnis fördert. Es wäre zwar möglich. Ich glaube allerdings, dass Kinder mit hohem IQ, die auch in einer ganzen Reihe anderer Tests besser abschneiden, einfach eher Musikstunden nehmen als andere.
Wissenschaftlich gesprochen, man findet eine Korrelation, aber daraus darf man nicht auf Kausalität schließen. Der kanadische Psychologe wollte wissen, wie häufig Musikforscher diesen Fehler machen. Er fand 144 seit dem Jahr 2000 erschienene Studien von Psychologen und Neurowissenschaftlern, die einen Zusammenhang zwischen Musikunterricht und einer außermusikalischen Fähigkeit fanden. Das interessante Ergebnis: Während die Psychologen bei der Hälfte der Arbeiten behaupteten, das musikalische Training sei die Ursache dafür, waren es bei den Neurowissenschaftlern sogar 3 von 4. Gerade die Hirnforscher, die sich immer so empirisch und objektiv geben und ihre Ergebnisse mit bunten Scanbildern dokumentieren, zogen also besonders häufig diesen logischen Fehlschluss. Die Hirnforschung erklärt uns immer häufiger, dass jeder sein Gehirn durch Übung verändern kann, so wie sich ein Muskel durch Gewichtstraining verändert. Tatsächlich wächst zum Beispiel bei Geigern die Hirnregion, die für die Feinmotorik der linken Hand zuständig ist, mit der sie die Töne auf dem Instrument greifen. Problematisch ist die Behauptung eines Transfers, also dass die Übung Auswirkungen auf Fähigkeiten hat, die mit Musik nichts zu tun haben.
Wir alle finden diesen Transfer von Fähigkeiten irgendwie plausibel. Aber wenn man ihn wirklich im Labor studieren will, dann funktioniert er nur mit Fähigkeiten, die sehr, sehr ähnlich sind. Dieser weite Transfer, etwa von Musikunterricht auf räumliches Vorstellungsvermögen, dafür gibt es einfach keine Beweise. Das ist praktisch unmöglich.
Neurowissenschaftler, so lautet Schellenbergs Vorwurf, behandelten das Gehirn als eine Tabula rasa, einen leeren Speicher, den man beliebig mit Fähigkeiten füllen könne. Begriffe wie Talent, Veranlagung, Charakter seien ihnen fremd. Dabei fänden neuere Studien immer mehr Anzeichen für erblich angelegte Voraussetzungen zum Lernen. Könnte es nicht sein, dass die Gehirne von Kindern, die ein Instrument lernen wollen, sich schon vorher von denen unterscheiden, die das nicht interessiert?
Ich habe schon mehrfach in psychologischen Studien nachgewiesen, dass Musiker und Nichtmusiker sich auf mehreren Ebenen unterscheiden. Und diese Unterschiede waren schon da, bevor sie mit dem Üben angefangen haben. Es geht um unterschiedliche Persönlichkeiten. Und die müssen ja auch irgendwo im Gehirn verankert sein. Neurowissenschaftler sagen gerne, Persönlichkeit, das geht mich nichts an. Aber die steckt doch nicht im Knie.
Die meisten Musikforscher sind selber Musiker und glauben fest, dass Musik auf vielen Ebenen förderlich ist. Aber diese Voreingenommenheit darf ihre Forschung nicht beeinflussen. Davon ist Glenn Schellenberg überzeugt. Sonst wäre das keine Wissenschaft, sondern eine Art Religion.
That's called religion. It's faith. This is science. You have to let go of your faith if you want to be a scientist.
Musikforscher verwechseln mitunter gern mal Korrelation und Kausalität. Ein Beitrag von Christoph Drösser war das. Im Oktober 2017 sorgte ein zigarrenförmiges kosmisches Objekt für Schlagzeilen. Aufgrund seiner Flugbahn folgerten Astronomen, dass der Himmelskörper, getauft auf den Namen Oumuamua, aus den Tiefen des Alls kam und nur zu Besuch in unserem Sonnensystem war. War Oumuamua womöglich sogar ein Alien-Raumschiff? Die Spekulationen schossen ins Kraut. Im Fachmagazin Nature Astronomy haben Forscher jetzt zusammengetragen, was wir wirklich wissen, und geben Entwarnung, wie Guido Meyer berichtet.
Am 19. Oktober 2017 ging für die Astrophysikerin Susanne Pfalzner ein Traum in Erfüllung.
Oumuamua ist eigentlich so, was man sich gewünscht hat. Das heißt also, man hat, ich weiß nicht, 30 Jahre gehofft, ein solches Objekt zu sehen.
Oumuamua tat Astrophysikern den Gefallen, sich als erstes interstellares Objekt dabei beobachten zu lassen, wie es unser Sonnensystem durchquert.
Es ist wirklich so die Feuerwehr losgegangen, als man das Objekt gefunden hat. Viele, viele Teleskope haben danach Ausschau gehalten, aber es war wirklich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, weil das Objekt halt auch so klein ist. Es ist also 50 bis 100 Meter lang und wahrscheinlich nur 10 Meter breit.
Aus Helligkeitsschwankungen während des Beobachtungszeitraums haben die Wissenschaftler gefolgert, dass das rätselhafte Objekt rotieren muss. Oumuamua torkelt durchs All. Der Himmelskörper dreht sich alle 8 bis 9 Stunden um die kürzere seiner beiden Achsen.
Wahrscheinlich war Oumuamua ursprünglich Teil eines größeren Himmelskörpers, der durch die Anziehungskraft eines nahen Sterns oder eines massereichen Planeten in die Länge gezogen wurde. Als Teile von diesem größeren Objekt abbrachen, hatten die dann ebenfalls die langgestreckte Form des Mutterobjekts.
Auch der Astronom Matthew Knight von der University of Maryland gehört zu dem Forscherteam, das sich Oumuamua in den vergangenen Monaten näher angesehen hat. Mit Computersimulationen versuchten die Wissenschaftler, die Bahn des Objekts zu rekonstruieren. Von wo kam der interstellare Besucher?
Bislang haben wir keinen Ursprungsstern finden können. Das Objekt fliegt wahrscheinlich seit Millionen oder gar Milliarden von Jahren durchs All. Und womöglich kommt es von so weit her, dass sich sein Ursprungsstern heute an einer ganz anderen Stelle im Kosmos befindet und damit für uns unauffindbar ist.
Auf seinem Weg durchs All ist Oumuamua genau einmal an der Sonne vorbeigeflogen. Auf seiner Bahn beschleunigt Oumuamua jedoch. Dafür gibt es normalerweise nur eine Erklärung: Das Objekt wird leichter und damit schneller. Abhängig von seiner Masse und seiner Geschwindigkeit konnte das internationale Forscherteam berechnen, dass der Himmelskörper während des Beobachtungszeitraums etwa ein Zehntel seiner Masse verloren haben muss, um den Geschwindigkeitszuwachs zu erklären. Das entspricht etwa 1 Kilogramm Staub oder Eis pro Sekunde, das in den Weltraum entweicht.
Das ist eine sehr geringe Menge. Wir haben alles versucht, um diesen Masseverlust zu beobachten. Wir haben die Weltraumteleskope Hubble und Spitzer auf Oumuamua gerichtet, aber nichts entdecken können. Das Objekt bildet keinen Schweif, so wie etwa ein Komet. Es scheint sich stattdessen um einen völlig inaktiven Asteroiden zu handeln, um einen simplen Felsbrocken, dessen Oberfläche kein Gas freisetzt.
Woher kommt aber dann der Geschwindigkeitszuwachs, seit sich das Objekt von der Sonne entfernt? Handelt es sich vielleicht also doch um ein außerirdisches Raumschiff? Im November 2018 formulierten 2 Harvard-Forscher im Fachmagazin Astrophysical Journal Letters die gewagte These, bei Oumuamua könne es sich um ein Stück außerirdischer Hochtechnologie handeln. Susanne Pfalzner findet die Indizien dafür nicht überzeugend.
Wenn ich jetzt ein Außerirdischer wäre und würde mir die Erde angucken wollen, dann würde ich da auch drumherum kreisen und würde nicht einmal vorbeifliegen und dann wieder weg. Also ich glaube, das wären keine sehr geschickten Aliens.
Oumuamua gibt zwar immer noch Rätsel auf, aber ein Alien im Raumschiff war es dann wohl doch nicht. Guido Meyer brachte uns auf den aktuellen Stand. Bei der Jahreshauptversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Rostock sollte heute Abend eigentlich Angela Merkel die Festrede halten. Doch die Kanzlerin hat kurzfristig abgesagt, weil bei der EU-Kommission in Brüssel gerade das Personalroulette heiß läuft. Ein anderer Tagesordnungspunkt bei der DFG in Rostock wird aber vermutlich wie geplant stattfinden. Die DFG mit einem Jahresbudget von über 3 Milliarden Euro, einer der wichtigsten Forschungsförderer in Deutschland, wird morgen Abend einen neuen Präsidenten wählen. Oder eine neue Präsidentin. Welche Kandidaten Chancen haben, darüber habe ich vorhin mit dem Wissenschaftsjournalisten Jan-Martin Viarda gesprochen. Zunächst wollte ich aber von ihm wissen, wie er die Leistung des scheidenden DFG-Präsidenten Peter Strohschneider bewertet.
Was man auf jeden Fall sagen kann, er hatte einen ganz klaren Kompass. Er hat zum Beispiel in der Debatte über sogenannte Fake Science immer wieder sehr deutlich Partei ergriffen, gegen Populismus jeder Art, hat sich da sehr laut und deutlich ausgesprochen. Das muss man ihm hoch anrechnen. In der Politik genießt er großen Respekt. Manche sagen sogar, einige Politiker hätten Angst vor ihm. Das DFG-Budget ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Er hat dieses Wachstum auch gesteuert. Und als es zwischendurch so aussah, als würde in dem nächsten Pakt für Forschung und Innovation, der im Mai beschlossen worden ist, es einen geringeren Aufschlag für die Außeruniversitären geben, ein geringeres Plus, hat er erfolgreich Druck gemacht. Also insofern kann man schon sagen, die DFG hat ihm einiges zu verdanken. Allerdings, er ist auch an manchen Stellen so, dass er nicht als so wahnsinnig nahbar gilt. Er ist ein ausgezeichneter Redner. Manche halten seine Reden aber fast schon für anspruchsvoll. Und damit verkörpert er so ein bisschen auch die Kritik an der DFG, sie habe sich zu weit von ihren Mitgliedern, vor allem den Universitäten, entfernt.
Peter Strohschneider hat sich ja auch im Vorstand lange einen Machtkampf mit der ehemaligen DFG-Generalsekretärin Dorothee Zwonne geliefert, die im November 2018 dann doch für viele überraschend zurückgetreten ist. Damals wurde publik, dass in der DFG-Führungsetage offenbar vieles im Argen liegt. Welche Konsequenzen hat man denn daraus gezogen?
Also für viele war dieser unfreiwillige Weggang, so will ich es mal nennen, von Frau Zwonnig ein Beleg dafür, dass eben die Kluft zwischen Mitgliederuniversitäten und DFG vorhanden ist und dass man sie nicht mehr wegdiskutieren kann. Viele haben gesagt, es herrsche nicht genug Transparenz im Vorgehen der DFG-Führung. Was genau zwischen Strohschneider und Zwonnig vorgefallen ist, bleibt deren Geheimnis. Fest steht, die Satzung der DFG, die einen Vorstand aus 2 Personen vorsieht, eben den Präsidenten und die Generalsekretärin, die hat mögliche Konflikte gefördert. Auch deshalb, weil manchmal die Kompetenzverteilung zwischen den beiden nicht so richtig klar war. Das will man jetzt ändern durch eine Satzungsreform, die auch beschlossen werden soll in Rostock bei der Jahresversammlung der DFG.
Da sollen die Zuständigkeiten dann genauer definiert werden, als das bisher der Fall war. Sprechen wir mal über mögliche Nachfolger für Peter Strohschneider. Welche Namen sind denn für die Nachfolge im Rennen?
Also der bekannteste Name ist sicherlich Wolfgang Marquardt. Der ist derzeit Chef des Forschungszentrums Jülich, war auch von 2011 bis 2014 Vorsitzender des Wissenschaftsrats, dem wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremium von Bund und Ländern. Er wird gehandelt jetzt als Nachfolger. Er ist einer von 3 Kandidaten. Dazu kommen 2 weitere Kandidatinnen, die haben im Gegensatz zu Marquardt DFG-Steilgeruch. Zum einen die Medizinerin Katja Becker, Professorin in Gießen, seit 2014 Vizepräsident der DFG, und andererseits Dorothea Wagner, Informatikerin, Professorin für Algorithmik in Karlsruhe. Sie war Vizepräsidentin von 2007 bis 2014 und ist Mitglied im Wissenschaftsrat. Und jetzt wird sich so ein bisschen entscheiden. Auf der einen Seite gilt Marquardt als sehr gut vernetzt. Er gilt als sehr kenntnisreich, Allerdings sagen auch viele, es müsste jetzt mal eine Frau an die Spitze der DFG. Nicht nur, aber gerade auch, weil in den vergangenen Tagen eine Reihe wichtiger Personalentscheidungen in der Wissenschaft jeweils nur zugunsten von Männern getroffen worden sind. Also insofern ist die Entscheidung, die da morgen fällt, wirklich total offen. Es sind drei starke Kandidaten. Ich würde mich da nicht festlegen wollen, wer es wird.
Wir lassen uns mal überraschen, was rauskommt. Morgen Abend wissen wir mehr. Schauen aber mal voraus. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Herausforderungen, die der Neue oder die Neue dann dringend angehen muss?
Am wichtigsten ist es sicherlich, die schon beschriebene Kluft zu den Mitgliedern zu überwinden. Es geht insgesamt darum, dass die DFG dem Eindruck widerspricht, sie würde im Zweifel eher näher an der Seite der Politik stehen, die ihr natürlich auch das Geld gibt, als an der Seite ihrer Mitgliedsuniversitäten. Und ganz wichtig noch, das Thema Wissenschaftskommunikation. Ich habe es anfangs gesagt, es gibt eine Debatte um Fake Science. Strohschneider hat wiederholt sehr deutlich sich gegen Populismus geäußert. Wo die DFG sicherlich noch mehr machen kann, ist in der Förderung von neuen Formaten der Wissenschaftskommunikation.
Der scheidende Präsident Peter Strohschneider hat sich auch stark gemacht für Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Er hat eine Abkehr vom Quantitätsrezept gefordert, also dass Forscher möglichst viel publizieren und angeregt, dass man doch lieber weniger, aber bessere Fachartikel veröffentlichen sollte. Wie stehen denn die Chancen, dass seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger sich auch diesem Ziel verschreibt und für alternative Anreize sorgt? Weil die DFG hat ja da letztlich einige Mittel in der Hand dafür.
Die Chancen stehen sehr gut. Das Thema ist allgegenwärtig in der Wissenschaftsszene und der Erwartungsdruck, etwas zu tun, ist enorm hoch. Das heißt, es ist sicherlich so, dass die Debatten weiterlaufen werden. Es wird aber sicherlich auch mehr passieren müssen, als dass man nur, wie es jetzt schon passiert, bei Förderanträgen sagt, die Zahl der einzureichenden Papers, der veröffentlichten Journalartikel müsste begrenzt werden. Das ist sicherlich ein wichtiger Schritt, wird aber nicht reichen. Die Debatte, wie wir zu mehr Qualität kommen, wie wir wegkommen von der Publikationsflut, von dem Druck, der dadurch gerade auf junge Wissenschaftler entsteht, wird sicherlich weitergehen und dem wird sich auch der nächste oder die nächste DFG-Präsidentin stellen müssen.
Ein anderes gravierendes Problem ist, dass die DFG oft Probleme hat, überhaupt Gutachter für die tausenden Anträge zu bekommen, die da eingehen. Also 2017 waren es ja 32.500 Projekte, die gefördert wurden. Anträge gingen viel mehr ein. Was zur Folge hat, dass es gar nicht einfach ist, diese Gutachter zu rekrutieren, die dann entscheiden, was man fördert und was nicht. Muss der neue Chef, die neue Chefin da auch ganz neue Wege einschlagen?
Ich denke ja, und auf eine gewisse Weise sind diese neuen Wege ja schon angelegt. Ich habe vorhin den Pakt für Forschung und Innovation erwähnt. Teil dessen ist eine Zielvereinbarung und in der hat die DFG bereits versprochen, dass sie unkonventionelle Fragestellungen und risikoreiche Projekte stärker fördern möchte. Und das kann sie eigentlich nur, indem sie auch die Gutachterentscheidung neu sortiert. Das heißt vor allem, dass sie in der Lage ist, eventuell neue Verfahren der Projektauswahl zuzulassen. Es gibt das bekannte Beispiel, was die VW-Stiftung bereits macht, ein Prinzip einer Verlosung. Das heißt, es werden die ganz schwachen Projektanträge aussortiert. Und dann wird bei den übrigen nicht mehr fein ziseliert entschieden, was oft nämlich auch unfair sein kann, weil dann kleinste Unterschiede vielleicht zum Tragen kommen oder auch ein bisschen Glück, sondern es wird gelost unter den übrigen Projektanträgen. Das verringert den Aufwand für die Gutachter beträchtlich und gleichzeitig, das zeigen auch Auswertungen, führt es nicht dazu, dass am Ende die ausgewählten Projekte schlechtere wissenschaftliche Ergebnisse produzieren.
Also das wäre ein Rezept, was auch bei der DFG auf die Agenda kommen könnte, meinen Sie?
Und auch dringend auf die Agenda kommen müsste. Das ist auch in der Diskussion. Wir werden sehen, wie mutig tatsächlich die DFG am Ende ist. Sie ist bekannt für ihre Stabilität. Sie ist nicht immer bekannt für ihre Schnelligkeit.
Jan Martin Viada war das mit Informationen und Einschätzungen zur DFG-Jahresversammlung in Rostock, wo morgen ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt wird. Neue Kohle- und Gaskraftwerke bedrohen die Ziele des Pariser Klimaabkommens. Details in der ersten Meldung von und mit Michael Stang.
Das Pariser Abkommen zum Klimaschutz sieht vor, die globale Erwärmung bis zum Jahr 2050 auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Dieses Vorhaben ist gefährdet, berichtet ein chinesisch-US-amerikanisches Forschungsteam im Fachblatt Nature. In die Studie flossen Datensätze über alle global bestehenden, geplanten, genehmigten und im Bau befindlichen Kraftwerke für fossile Brennstoffe ab Ende 2018 ein. Anschließend rechneten die Forscher die zu erwartenden CO2-Emissionen hoch. Das Ergebnis: Sollten alle weltweit geplanten Kraftwerke so gebaut werden, dann ist die Menge der entstehenden CO2-Emissionen größer als das für das Paris-Ziel errechnete Maximum. Daher könne das 1,5-Grad-Ziel nur noch durch negative Emissionstechnologien erreicht werden, etwa durch CO2-Abscheidung und Speicherung oder durch ein globales Verbot aller neuen CO2-emittierenden Anlagen.
Bonobos decken gezielt ihren Jodbedarf.
Bei Freilandbeobachtungen im Kongo-Becken haben Forschende des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig erstmals Bonobos dabei beobachtet, wie sie in den Sümpfen nach jodreichen Wasserpflanzen suchen und diese verzehren. Jod ist ein für die Entwicklung des Gehirns und der höheren kognitiven Fähigkeiten wichtiger Nährstoff. Wie das Forschungsteam im Fachblatt BMC Zoology darlegt, könnten diese Beobachtungen Hinweise darauf liefern, wie menschliche Vorfahren in der Region einst ihren Jodbedarf gedeckt haben.
Ungarn billigt das umstrittene Akademiegesetz.
Und stärkt damit den Einfluss der Politik auf die wissenschaftliche Forschung. Das ungarische Parlament billigte heute auf Initiative der rechtsnationalen Regierungen von Viktor Orbán ein Gesetz, das Kritikern zufolge die Wissenschaftsfreiheit im Lande einschränkt. Mit 131 Ja-Stimmen, 53 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen stimmte das Parlament dafür, dass die von der Akademie der Wissenschaften betriebenen Forschungsinstitute einem neuen Träger unterstellt werden, bei dem Regierungsvertreter das Sagen haben. Die Maßnahme soll zum 1. September wirksam werden. Kritiker sehen in dem Gesetz das Bestreben der Regierung Orbáns, kritische Wissenschaftler zum Schweigen zu bringen.
Fairtrade hilft Kakaobauern nur bedingt.
Denn der Verkauf von Fairtrade-Produkten hat einer Studie im Fachblatt Nature Sustainability zufolge keine positiven Auswirkungen auf die Landarbeiter. Ein internationales Forschungsteam hatte Daten zu 1000 Kakaobauern und Landarbeitern aus 50 Genossenschaften in der Elfenbeinküste erhoben und analysiert. Demnach verbessert Fairtrade zwar die Bedingungen von Angestellten in lokalen Genossenschaften, nicht jedoch die Situation von Arbeitern im Kleinbauernsektor. Letztere sind besonders oft benachteiligt.
Biologen fordern eine Forschungsinitiative zu Borkenkäfern.
2018 waren die Borkenkäfer in Mitteleuropa für gut 40 Millionen Kubikmeter Schadholz verantwortlich. Die Massenausbrüche dieser Insekten dauern meist einige Monate bis Jahre an. Anschließend gehen die Populationen plötzlich wieder deutlich zurück. Die Gründe für dieses wellenhafte Auftreten sind bislang kaum erforscht. Ein Team der Universität Würzburg fordert deshalb im Fachblatt Trends in Ecology and Evolution verstärkte Forschungsaktivitäten rund um den Lebenszyklus der Käfer, auch wegen des Klimawandels.
Am Great Barrier Reef haben Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen.
Im März hatte ein Team des australischen Forschungsinstituts für Meereswissenschaften am weltgrößten Korallenriff testweise hunderte im Labor gezüchtete Korallen ausgesetzt. Diese Korallen sind eine Kreuzung von Tieren aus dem wärmeren nördlichen Teil des Riffs mit Artgenossen aus dem kühleren mittleren Teil. Wie das staatliche Institut heute mitteilte, haben die Tiere die Transplantation gut überstanden. Mit den neuen Korallen sollen die Widerstandskraft des Riffs gestärkt und neue Bleichen verhindert werden.
Sternzeit, 2. Juli, dunkle Sonne über La Silla. Heute Abend um 21.16 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ist Neumond. Dann passt alles perfekt. Der Neumond steht genau vor der Sonne. Es kommt zu einer totalen Sonnenfinsternis. Doch leider geht Europa bei dieser Finsternis komplett leer aus. Das Spektakel ist nur auf der Südhalbkugel zu sehen. Gegen 20.02 Uhr berührt der Kernschatten des Mondes erstmals die Erdoberfläche, gut 1000 Kilometer vor der Küste Neuseelands. Der über 10.000 Kilometer lange, aber nur rund 200 Kilometer breite Totalitätsstreifen erstreckt sich quer über den Südpazifik. Für maximal 4,5 Minuten wird der Tag zur Nacht. Dann sind die hellsten Sterne und Planeten am Firmament zu sehen. Zudem strahlt rund um die Neumondscheibe die fein strukturierte Korona, die mehrere Millionen Grad heiße Sonnenatmosphäre. Gegen 22.40 Uhr erreicht der Mondschatten schließlich Festland. Rund um die Küstenstadt La Serena im mittleren Teil Chiles wird es dunkel. Und mit der europäischen Südsternwarte La Silla und den beiden US-Observatorien Las Campanas und El Tololo liegen gleich 3 Sternwartenberge in der Totalitätszone. Wenige Minuten später kommt es südöstlich der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zu einem einzigartigen Sonnenuntergang. Die total verfinsterte Sonne versinkt hinter dem Horizont. Danach ist die Finsternis vorbei. Bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis in Mitteleuropa ist noch etwas Geduld gefordert. Erst 2081 schiebt sich auch für uns der Mond vor die Sonne.
So viel für heute von Forschung aktuell. In Wuppertal sollen künftig keine Thermomix-Geräte mehr gebaut werden. Wieso und warum, das verraten Ihnen die Kollegen der Sendung in Wirtschaft und Gesellschaft hier nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.